Ich lese Lukas Kapitel 2, Abvers 25. Siehe, es war in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hätte. Und er kam, erfüllt vom Geist, in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er es auf die Arme und pries Gott und sprach: Jetzt lässt du deinen Knecht, o Herr, nach deinem Wort in Frieden dahingehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du im Angesicht aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt, nachdem sie nach ihrer Jungfrauschaft nur 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt hatte und war Witwe bis zum Alter von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und zu eben dieser Stunde trat sie hinzu und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Israels warteten. Und nachdem sie alles nach dem Gesetz des Herrn vollbracht hatten, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Ja, meine Frage ist, wo sind Sie Jesus begegnet? Hier kann man die Antwort natürlich klar geben. Sie sind ihm im Tempel begegnet. Da gab es ja einige Dinge, die mit der Geburt verbunden waren. Einmal, Jesus war am 8. Tag beschnitten worden und bekam da den Namen Jesus. Und einen Monat nach der Geburt musste dann die Erstgeburt ausgelöst werden. Das geschah durch eine Zahlung von 5 Lot Silber, das sind ungefähr 80 Gramm. Und für die Mutter musste ein Reinigungsopfer gebracht werden nach 40 Tagen. Das geschah jetzt hier im Tempel. Das heißt, da wurden 2 Tauben geopfert, eine für das Brandopfer und eine für das Sündopfer. Es zeigte gleichzeitig auch, dass Maria und Josef relativ arme Leute waren, denn sonst hätten sie ja größere Tiere geopfert. Das Ganze ist eine Führungsgeschichte. Hier taucht ein Mann auf mit dem Namen Simeon. Der Name heißt Erhörung auf Deutsch. So ein gläubiger Mann, vom Heiligen Geist geführt, kam er hier in den Tempel und trifft Jesus. Und vor allen Dingen, er erkennt ihn. Denn andere sahen ja nur dieses süße Baby, was da in den Tempel gebracht wurde. Er kennt aber hier diesen Edelstein Gottes. An der Stelle kann man sagen, Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Das heißt, Simeon hatte den Geist Gottes, den Heiligen Geist, und bei Jesus ging es ja um eine Geistperson, den Sohn Gottes. Und ja, insofern hat er ihn erkannt, weil da einfach die innere Verbindung da war. Heute ist das ja auch interessant für uns. Wenn ich mir dieses Bild vorstelle, Jesus wäre sozusagen der Sender in unserem Alltag, durch den wir das Programm Gottes bekommen, auf 4 Kanälen zum Beispiel, durch Gottes Wort, durch andere Christen, durch Umstände und Überzeugung würde er sein Programm weitergeben. Dann würde ich das nur empfangen, wenn ich einen artgleichen Empfänger habe. Und dieser artgleiche Empfänger wäre Jesus in mir. Erst wenn er in mir lebt, kann ich auch dieses Programm Gottes wirklich bekommen, weil eben Gleiches nur durch Gleiches erkannt wird. Ja, dieser Simeon hatte die Zusage Gottes, dass er das Heil, beziehungsweise bei Luther heißt es, den Heiland sehen würde, ehe er stirbt. Das ist auch heute manchmal so, dass Gläubige in gewissen Bereichen eine ganz feste Gewissheit haben, was sie noch erleben werden in der Führung Gottes. Er nimmt dann das Kind auf den Arm und lobt Gott und sagt, dass er jetzt in Frieden dahin gehen kann, weil seine Augen eben dieses Heil, diesen Heiland gesehen haben. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. in Frieden dahingehen. Bei uns steht ja auf vielen Grabsteinen Ruhe in Frieden. Aber ob das wirklich so ist, ist ja eine andere Frage. Wenn ich den Frieden Gottes im Herzen trage, dann kann ich wirklich diese letzte Grenze mit Zuversicht überschreiten. Ja, das wünsche ich vielen auch hier unter uns. Ein Übergang im Frieden. Dann erwähnt er bei Jesus sozusagen eine prophetische Dimension. Er sagt, dass er ein Licht ist zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung Israels. Ich lese da gerade einmal eine Stelle aus Jesaja 49, Vers 6. Da heißt es über diesen Knecht Gottes, der da kommen soll: Zu wenig ist es, dass du mein Knecht sein solltest, nur um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Geretteten Israels zurückzubringen. So will ich dich denn zum Licht der Völker machen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde. Da wird also klar gesagt, dass Jesus nicht nur für Israel kommt, sondern eben auch für die Heiden. Ich bin ja auch so ein Heide, dem das Licht Gottes aufging und Jesus hat sein Herz erleuchtet. Dazu kommt natürlich auch die Verherrlichung Israels. Im Moment ist das noch nicht allzu stark, aber in der Endzeit wird ja Gott auch mit diesem Volk sein Ziel erreichen. Heute steht im Korintherbrief, Kapitel 3, dass noch so eine Decke auf dem Herzen Israels liegt, wenn die Bibel verlesen wird, sodass sie nicht erkennen, worum es wirklich geht. Aber in der Endzeit wird sich das verändern. Maria und Josef staunen über das, was hier gesagt wird, über ihren kleinen Sohn Jesus. Und Simeon segnet sie. Sehr interessant, eigentlich könnte man erwarten, dass die Eltern von Jesus den Simeon segnen, weil der Simeon ja sozusagen der Heiland, weil er den Heiland erwartet und sie die Eltern des Heilands sind. Aber er segnet sie und das finde ich auch bei uns schön, wenn einer den anderen im Gebet segnet und ihm Gutes wünscht in der Führung Gottes. Dann spricht er über die persönliche Bedeutung Jesu und sagt, das Leben von Jesus hat also eine doppelte Wirkung. Er ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Das heißt, er kommt als Richter und als Retter. Da gibt es einen interessanten Vers in Matthäus 10, Vers 34, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Da gibt es jetzt Moslems, die diesen Vers gerne aufgreifen und sagen, siehst du, bei euch gibt es ja auch das Schwert, so wie bei uns. Aber das Schwert, das hier gemeint ist, ist ja nicht ein Schwert, durch das andere Leute getötet werden, sondern das Schwert bedeutet Trennung. Das heißt, in einer Familie kommt einer zum Glauben an Jesus und der andere nicht. Und dadurch entsteht eine Trennung. Das heißt, dort, wo Menschen sich für Jesus entscheiden, entsteht immer irgendwo eine Trennung. Aber das ist dann ganz natürlich. Simeon sagt, dass Jesus ein Zeichen ist, dem widersprochen wird. Ja, die Frage ist, warum der Widerspruch kommt. Ganz einfach, es gibt in der Welt zwei Mächte. Das eine ist die gute Macht, Gott, und das andere, die andere Macht mit Satan. Und da gibt es natürlich Widerspruch, wenn etwas von Gott auftaucht. Er sagt Maria, dass ein Schwert durch ihre Seele gehen wird. Das heißt, sie wird persönliches Leiden erleben in der Begleitung ihres Sohnes. Wobei wir nicht wissen, wann Maria erkannt hat, dass Jesus wirklich dieser Retter ist. Denn zwischendrin tauchte sie ja auch mal auf, um ihn mit den Brüdern zusammen nach Hause zu holen, weil sie dachten, dass er so ein bisschen neben der Spur liegen würde. Aber dann in der Urgemeinde war sie ja ganz wichtig dabei. Wir wissen also nicht genau, wann sie ihn als Retter erkannt hat, aber wir freuen uns, dass das so ist und sie ihn kennt. Ja, dann taucht hier eine zweite Person auf, die Prophetin Hanna. Der Name Hanna heißt auf Deutsch die Begnadigte, kommt ja von diesem hebräischen Hanan, Gnade. Und auch sie erkennt Jesus und redet von ihm zu anderen Menschen, die da herumstehen. Und das ist eigentlich schön, wenn jemand Jesus erkennt, hat er auch etwas zu sagen und kann ein Zeugnis geben über ihn. Ja, Hanna war eben eine ältere Dame, die Gott gesegnet hat. Da steht ein sehr schöner Vers über das Alter in dem Psalm 92, Vers 15 und 16. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, zu verkünden, wie gerecht der Herr, mein Fels, an dem kein Unrecht ist. Das heißt, sie gibt ein Zeugnis von Jesus. Was das für eine Wirkung auf die Umgebung hat, wissen wir nicht, aber sicher war es gesegnet. Ja, bei den beiden, ihm und ihr, geht es um eine Führungsgeschichte, eine punktuelle Begegnung mit Jesus. Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und sind Jesus im Tempel begegnet. Heute gibt es keinen Tempel mehr, aber in der Bibel steht, dass die Gemeinde der Tempel ist und da können Menschen Jesus begegnen. Ich freue mich, dass es bei uns viele Jahre dieses sogenannte Tor zur Bibel gab, das heißt diesen Glaubensgrundkurs. Vor kurzem sprach ich gerade mit einem Mann, der sagte, ja, ich habe daran teilgenommen und ich bin durch dieses Tor gegangen. So eine sehr schöne, klare Aussage. Ich denke an eine junge Frau unserer Gemeinde, die einmal auf dem Weg zum Abendmahl sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, weil bei dem Abendmahl die Einladung ja war, es ist ein Bekenntnis zu Jesus. Und während sie da zu dem Altar vorging, hat sie diese Entscheidung getroffen, mit diesem Jesus zu leben. Das finde ich schön, da entsteht normalerweise eine Glaubensgewissheit. Und da gibt es ja für uns als Christen eine dreifache Gewissheit, eine persönliche, eine schriftliche und eine gemeindliche. Ja, persönlich steht in Römer 8, Vers 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, eine persönliche Überzeugung. Dann schriftliche in 1. Johannes 5, Vers 13, wo es heißt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Herrn Jesus. Eine schriftliche Gewissheit. Und in demselben 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Entschuldigung, ich muss gerade nochmal nachschauen, was das da ist. Kapitel 3, Vers 14 heißt es, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Also eine Gewissheit, die aus der Gemeinde herauskommt. Persönlich, schriftlich und gemeindlich. Ich denke an ein anderes Beispiel. Ich besuchte einen Mann unserer Stadt, der leider mit Krebs in einem Sanatorium lag, und schenkte ihm dieses Buch Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Nach einer Woche besuchte ich ihn wieder und fragte, wie es war. Ich sagte, ach, der hat einen ganz interessanten Schreibstil, dieser Wilhelm Busch. Aber es ist eigentlich nicht so ganz mein Fall. Schenkte ihm dann ein anderes Buch von Psalm 23, aus der Sicht eines Schafhirten geschrieben. Und nach einer Woche besuchte ich ihn wieder und fragte, wie ihm dieses Buch gefiel. Und er fragte mich, wie wird man eigentlich so ein Schaf Gottes? Ich habe ihm das dann erklärt, dass wir eben Jesus aufnehmen können in unser Leben im Gebet und dadurch zu ihm gehören, sei es, dass wir dann eben Kind Gottes genannt werden oder jetzt in diesem Beispiel dann sozusagen ein Schaf Gottes sind. Ich habe mit ihm gebetet und nach einer Woche ihn wieder besucht und gefragt, ob er jetzt Gewissheit hätte, dass er dazugehört. Und er sagte, ja, wenn ich jetzt bete, kriege ich immer ein ganz warmes Herz. Und das fand ich natürlich eine sehr schöne Aussage. Ich persönlich habe mich einmal für ein Leben mit Jesus entschieden, als ich ein Taschenbuch gelesen hatte, Wachen und Wagen, von einem Schweizer Hans Bürki. Und ich dachte, das Geheimnis, das Gott zu mir geredet hat, liegt in diesem Buch. Ich habe nämlich, nachdem ich es gelesen hatte, mich für ein Leben mit Jesus entschieden und das hat mein Leben und dann auch Studium verändert. Ich habe dann das Buch wieder gekauft und habe es einem Mitstudenten geschenkt und dachte, bei dem hat es dann dieselbe Wirkung wie bei mir. Aber als er es gelesen hatte, sagte er, naja, nicht schlecht, aber irgendwo mittelmäßig. Das heißt, es hat ihn persönlich überhaupt nicht erreicht. Und dann merkte ich, das Geheimnis lag eigentlich nicht in dem Buch, sondern in dieser Begegnung zwischen Jesus und mir, wobei er allerdings dieses Buch gebraucht hat. Ja, damals ging es um eine punktuelle Begegnung mit Jesus für den Simeon an einem Tag, für die Hanna auch. Wenn ich Jesus begegne, dann ist das nicht punktuell, sondern dann kommt er in mein Leben und ist dort jeden Tag. Also nicht nur an einem Tag gegenwärtig, sondern immer. Darüber freue ich mich, bitte, dass er mich segnet und auch zum Segen setzt. Ja, noch eine nette Geschichte, eine nette Erzählung, wie Gott führt. Ich nehme an, mancher kennt diesen Namen Erich Schnepel. Er war ja der langjährige Leiter der Berliner Stadtmission Im Studium lernten wir ihn kennen bei der SMD, weil er da einen Vortrag hielt. Und er erzählte so über die Zeit nach dem Krieg, als er in einem amerikanischen Gefangenenlager war in Kreuznach. Das war sehr berüchtigt, also eine Art Schlammlager. Die Leute waren ziemlich verzweifelt, weil sie nicht wussten, wo ihre Angehörigen sind, ob sie noch leben oder nicht, wie lange das Ganze dauert. Sie haben sich Löcher in den Boden gegraben, haben dann oben den Armeemantel drüber gelegt, damit es nicht reinregnet. Er selber hat sich ein Loch gegraben, das ein bisschen größer war, damit er noch zwei oder drei andere reinkommen konnten, damit er mit ihnen beten konnte. Und er sagte den Leuten, also wisst ihr, Gott weiß, wo ich bin, er weiß, wo meine Angehörigen sind, und das ist für ihn eine Kleinigkeit, eine Verbindung herzustellen. Ja, so kam es dann auch. Seine Angehörigen trafen sich an einem Nachmittag in Kassel in einem Diakonissenhaus, konnten da zu Mittag essen. Und dort war dann auch ein Kriegsheimkehrer, der da gerade vorbeikam und da auch etwas zu essen bekam. Und als er den Namen hörte, wie heißen Sie? Schnepel, sagte er, oh, dann weiß ich, wo Ihr Mann ist. Das kann ich Ihnen verraten. Der ist in diesem Kriegsgefangenenlager in Kreuznach. Und dann haben sie eine Karte geschrieben und die dort ins Lager geschmuggelt. Und ein Mitgefangener von dem Erich Schnepel, der sagte, hast du gemerkt, das war dein Gott? Und sagte, natürlich, ist mir völlig klar, dass das mein Gott war. Er weiß eben, wo wir sind und wie er für uns sorgt. Ja, meine Einstiegsfrage war ja, wo sind Sie Jesus begegnet? Diese zwei Personen hier könnten das sagen im Tempel. Was sie antworten würden, weiß ich nicht. Aber ich finde es schön, wenn wir ihm begegnet sind und er auch Raum in unserem Leben hat, wenn er uns segnet und auch zum Segen setzt.